direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir starten mal wieder ein neues Kapitel. Es ist unser 10. Und in diesem Kapitel werden wir uns mit den Themen der Rarität, der Exklusivität, der Seltenheit und auch ein bisschen mit der Echtheit von Dingen auseinandersetzen. Das ist ein Thema, was sich gewünscht wurde von einem unserer Hörer. Und deshalb auch nochmal die Aufforderung an alle Personen und auch der Wunsch, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, schreibt uns gerne an kontakt@bamberger-psychokalypse.de und wir gucken, dass wir das irgendwie einbauen können. Jetzt direkt zum heutigen Thema. Rarität, Seltenheit. Wir wollen es heute ein bisschen im allgemeinen Sinne besprechen. Und deshalb meine Einstiegsfrage an euch. Wir fangen mal mit Marius an. Was ist das Seltenste, was ihr besitzt?
Also ich habe schon ein paar Dinge hier, die selten sind, aber ja gut, hier auf dem Regal steht zum Beispiel so ein kleines Rähmchen mit meinem letzten Milchzahn, den ich erst vor einem Jahr verloren habe. Der ist relativ selten, weil einzigartig. Aber es ist klar, dass den kein anderer hat, das war ja mein Milchzahn. Es sei denn, aber Klaus, du hast doch gesagt, du hast irgendwas Tolles. Ich habe leider nichts
Ja, also Tolles ich meine, klar, du fixierst halt jetzt auf Materiellen. Ja? Das ist natürlich wieder typisch. Nimmst einen Zahn und versuchst, irgendeinen Wert dem zuzuschreiben. Macht ja auch Sinn. Also ist ja eigentlich total beeindruckend, weil tatsächlich, ich kann so ein Erlebnis nicht haben. Also ich habe noch nicht mal einen meiner Milchzähne irgendwo aufbewahrt und die sind irgendwie alle weggekommen. Und ich habe aber auch vor allem nicht das Erlebnis gehabt, in der letzten Zeit einen zu verlieren. Und das ist ja tatsächlich was sehr, sehr Rares. Nein, ich würde tatsächlich die ganz einfache Antwort geben, tatsächlich dieser Moment hier, den wir gerade hier erleben, der ist das Rarste, was ich mir vorstellen kann. Und das heißt nicht, dass es natürlich einzigartig ist, in der Weise, dass es kein anderer so ähnlich erleben würde. Aber das ist schon ziemlich einzigartig und vielleicht bringt es einen auch auf den Gedanken weg, eben vom Materiellen. Und ich meine, Marius' Idee ist jetzt nicht besonders materiell, muss man dazu sagen. Es hat schon was mit Materie zu tun, aber er wird es vermutlich nicht verhökern können. Aber ich glaube, die meisten werden tatsächlich erstmal an etwas sehr, sehr Wertvolles denken. Keiner von uns hat wahrscheinlich sowas richtig Wertvolles. Ich habe vorhin kurz davon gesprochen, dass ich hier unglaublich wertvolle Briefmarken habe, aber die übersteigen keinen Wert über 20 Euro. Für mich ist es trotzdem relativ viel, weil ich einfach kein Briefmarkensammler bin und ich mir einfach denke, das ist ja ganz schön viel Geld für eine alte Marke, die im Prinzip schon benutzt worden ist und wo ich überhaupt keinen Sinn dahinter sehe. Und trotzdem schaue ich es mir dann vielleicht an und denke mir, wow, eine Marke, die fast 100 Jahre alt ist, ja. Aber es ist eben nicht besonders rar, und nicht besonders exklusiv, weil es eben tatsächlich wahrscheinlich Zehntausende von diesen Exemplaren gibt. Aber diese Momente, diese besonderen Momente, und es ist ja eigentlich tatsächlich das, was uns immer wieder fasziniert, dass Menschen dann zum Beispiel sagen, diesen Moment, wenn wir den nur irgendwie festhalten könnten, wenn wir dieses Glück, das wir gerade erleben, festhalten könnten. Also zum Beispiel das Glück, diese Psychokalypse-Folge gerade aufzunehmen. Und tatsächlich werde ich einfach dann immer relativ klar und abweisend sagen, ja, aber das ist halt eine Illusion. Wir können es halt nicht festhalten. Und es ist halt dann einfach irgendwann, es bleibt exklusiv, weil das war eben nur damals, aber ich kann es halt nicht tatsächlich, ich kann es weder verkaufen noch ich kann vielleicht drüber nachdenken und dann ist es auch irgendwie verändert, aber nicht mehr so einzigartig und verschwimmt wahrscheinlich auch in unserer Lebensgeschichte irgendwann.
Also ist wahrscheinlich die phänomenologische Erfahrung eines jeden Menschen das Seltenste und Einzigartigste, was er sein oder ihren Besitz nennen darf.
Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, das heißt nicht, dass es vielleicht ähnlich selten es gibt. Natürlich kannst du auch sagen, es gibt diesen einen Stoff vielleicht nur einmal und das ist dann natürlich auch wiederum beeindruckender in einer gewissen Weise. Nehmen wir mal an, es gibt einen, was weiß ich, ein Kunstwerk, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci, vor über 500 Jahren gemalt und die gibt es jetzt wirklich nur einmal angeblich und die hängt dort in Paris. Das ist natürlich deswegen beeindruckend, weil die gibt es schon seit 500 Jahren nur einzigartig oder man könnte sagen, die Erde, wow, gibt es schon, wie alt, 5 Milliarden Jahre fast? 4,6 glaube ich, ne? Milliarden Jahre, ist ja auch ganz schön was schon, aber ist trotzdem natürlich so, könnte man wiederum sagen, ach, ist irgendwie vergleichbar und wir überlegen, ob es da nicht noch was Ähnliches gibt, aber das ist natürlich schon sehr, sehr beeindruckend, also sehr einzigartig, würde ich sagen.
Jetzt müssen wir aber zwischen zwei Dingen unterscheiden, und zwar einerseits diese, ich nenne es jetzt mal objektive Seltenheit, diese objektive Rarität, denn wir jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin kann zum Beispiel mal ein Blatt Papier nehmen und einen Strich darauf malen. So, dieser Gegenstand gibt es nur ein einziges Mal. Und es wird ihn wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal in genau dieser Konfiguration geben. So, also gleichzeitig kann man sehr, sehr spitzfindig argumentieren und sagen, naja, in einer gewissen Art und Weise ist jeder Gegenstand oder jedes Ding, jede Beziehung, jeder Moment absolut einzigartig, weil die Anzahl der Atome eventuell sich unterscheidet, weil bei ganz vielen Büchern vielleicht an der einen Seite ein bisschen was eingeknickt ist oder was anderes. Also das ist allerdings sehr, sehr spitzfindig argumentiert. Und jetzt kommen wir ja wieder zu diesem Spannenden, was wir so oft schon in diesem Podcast gesagt haben, diese objektiven Fakten und die physikalische Realität spielt für unser psychisches Erleben überhaupt gar keine Rolle. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, Briefmarken sind vielleicht ein gutes Beispiel, weil damit gibt es ja einen regen Markt.
Nicht mehr richtig wahrscheinlich, aber ihn gab es auf jeden Fall mal und zwar sehr, sehr lange Zeit. Ja.
Oder nehmen wir jedes beliebige andere Sammlerstück. Nehmen wir eine Neuauflage des Albums Abbey Road von den Beatles. So, nehmen wir an, es wurde letztes Jahr nochmal gepresst und es wird wahrscheinlich auch relativ häufig gepresst. So, und jetzt nehme ich diese Platte und gehe zum Plattenhändler und sage, hallo, ich habe hier ein absolutes Einzelstück. So, es gibt nur ein einziges Exemplar genau dieser Platte. Und er freut sich wahrscheinlich, es ist vielleicht die Erstprägung mit Unterschrift von John Lennon. Ja, es kann ja sein. Aber was ich ihm zeige, ist dann die massenproduzierte Prägung von letztem Jahr, von denen es 200.000 Stück auf der Welt gibt. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Sagen wir, 2 Millionen Stück auf der Welt gibt. So. Und der wird mir natürlich einen Vogel zeigen und sagen, Entschuldigung, was soll das hier? Das habe ich für 15 Euro da hinten in der Ladentheke. So. Und selbst wenn ich darauf bestehe und ich auch recht habe, dass diese Platte, die ich in der Hand halte, es kein zweites Mal so gibt, macht es überhaupt nichts am Preis. Sie wird immer noch nur 15 Euro wert sein.
Nicht ganz richtig. Im Prinzip schon, gebe ich dir recht. Aber jetzt nehmen wir trotzdem mal an, du bist tatsächlich Paul McCartney. Mhm. Und Paul McCartney kommt da rein und sagt, hier aus meiner persönlichen Sammlung habe ich tatsächlich eine Platte. Und da brauche er wahrscheinlich noch nicht mal die Unterschrift zu geben, sondern es gibt eben authentische Aufnahmen, dass dieses, und nehmen wir mal ein bisschen anderes Beispiel, das ist wirklich ein Originalalbum, also was weiß ich, das ist 100 Euro wert, von 1969 eben original. Und du hast jetzt tatsächlich dieses Album, aber gibt es ein Foto auch noch, wo man sieht, Paul McCartney legt das gerade auf sein auf seinen Record-Player und spielt es gerade ab, seine eigene Platte. Dann ist es auf einmal was ganz anderes. Der Besitzstand, es gibt zum Beispiel eine These, dass die Mona Lisa deswegen so unglaublich viel wert geworden ist. Nicht nur deswegen, weil sie von Leonardo ist. Das ist natürlich schon ziemlich heftig, weil so wahnsinnig viel hat er nicht gemalt. Das ist auch übrigens eine interessante Sache. Sehr, sehr rar. Also es gibt nur ungefähr 11 bis 12 authentische Ölgemälde von Leonardo da Vinci. Meisten denken, das ist ein großer Maler, aber ein großer Maler war er deswegen eigentlich nicht, weil er hat fast nichts gemalt. Er war nur ein großartiger Maler, könnte man sagen. Aber spannenderweise wurde die Mona Lisa eben von Napoleon Bonaparte dem I. Besessen und nicht nur besessen, sondern in seinen Schlafräumen aufgehängt. Und da ist jetzt so eine unglaubliche Aufladung, die so wichtig war, dass es einen Teil des Erfolgs der Mona Lisa auch erklärt. Es gibt natürlich ganz, ganz wichtige kunsthistorische Fakten, die da auch dafür sprechen, dass es so berühmt geworden ist. Aber und auch zum Beispiel der Raub der Mona Lisa. Also Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie gestohlen und das ist jetzt über 100 Jahre mittlerweile her, dass es tatsächlich ein Jahr lang etwa verschollen war. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt war die noch rarer. Jetzt gab es die nämlich überhaupt nicht mehr. Und plötzlich ist die wirklich richtig bedeutend geworden. Und wahrscheinlich auch ohne diesen Fakt wäre sie nie so richtig bedeutend geworden. Also du kannst davon ausgehen, der Besitzstand und der Nichtbesitzstand des Louvre später dann hat eigentlich erst den Reiz dieses Gemäldes so richtig durchgreifend ermöglicht.
Das ist ja super spannend, ne? Also einerseits haben wir als Faktor der Rarität einfach die physische Stückzahl. Ich denke, da ist sich jeder einig, ne? Dass man sagt, okay, gut, natürlich, bei ein paar Dingen sagt man dann, okay, dann das sind halt, die werfen wir jetzt alle in einen Topf, aber es gibt ja dann einfach es gibt nur eine einzige Mona Lisa, wohingegen es 1 Million Mona Lisa Nachdrucke gibt, die aber halt nicht die eine sind. Und gleichzeitig hat man jetzt aber auch die Möglichkeit, aus dieser Massenware Rarität zu erschaffen und Wert zu erschaffen, dadurch, dass sie in einem bestimmten Kontext geschehen sind. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht die Schleierentführung durch die RAF. So, im Deutsch-Historischen Museum in Berlin gibt es in der Abteilung Neue Deutsche Geschichte steht der Kinderwagen, in dem eine Waffe versteckt wurde, mit dem eine der Terroristinnen diese Entführung vollzogen hat. So, und dieser Kinderwagen steht in einer Vitrine und daneben steht, das ist der Kinderwagen von der Schleierentführung. So, und die Leute bleiben davor stehen und sagen, ah, krass, das ist der Kinderwagen, der Schleierentführung.
Weil er auch auf vielen Bildern zu sehen ist übrigens. Ja. Also man sieht diese Mercedes-Limousine, S-Klasse Mercedes, also wirklich sehr, sehr stark beschädigt. Sieht diesen anderen, diesen Strich 8 Mercedes davor von dem Begleitschutz und dann eben der Kinderwagen, also ein absolut grässliches Bild, das wirklich sich eingebrannt hat in wenigstens die Generation, die das eben diesen deutschen Herbst 77 miterlebt haben. Ja.
Und jetzt kommen wir aber zu was Spannendem, nämlich können wir überhaupt sagen, dass das der Kinderwagen ist, ne? Und die meisten können es eben nicht sagen. So, dann sind wir im Bereich der Kunstfälschung, im Bereich der Kunst. Aber letztendlich könnte da irgendein Kinderwagen stehen. Natürlich, man kann das schnell googeln, dass zumindest das Modell passt. Aber ob es jetzt genau der exakte Kinderwagen ist, kann eigentlich niemand so genau sagen. Aber trotzdem reicht dieser Verweis, das ist der Kinderwagen, dafür, dass wir sagen, ah, das ist ja jetzt was Besonderes. Obwohl es überhaupt gar keine Verbindung geben muss zwischen der echten Entität und der Aussage über die Entität sozusagen. Das ist bei anderen Dingen einfacher. Also es gibt natürlich, besonders bei Kunstwerken, kann man die Identität leichter feststellen. So, da kann man sagen, ja, das ist hier eine Fälschung oder das ist keine, natürlich auch nicht immer zuverlässig. Und keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in eine Privatwohnung geht und da hängt plötzlich die Mona Lisa an der Wand, dann wird man ziemlich sicher sein, okay, das ist nicht die echte, denn die echte hängt im Louvre. Oder man ist bei irgendeinem Kunstdieb zum Essen eingeladen. Also das.
Ja, also ich meine, normalerweise muss man natürlich schon davon ausgehen, dass wenn in einem Museum, in einem arrivierten Museum, wie in einem historischen Museum in Berlin, und da steht, das ist der Kinderwagen, der damals 77 verwendet worden ist und so weiter, dass er natürlich auch echt ist. Also ich meine, davon gehen wir, glaube ich, alle aus.
Ja, natürlich.
Und insofern stellt sich meist die Frage nicht, ob natürlich ein Kunstwerk, also du sagst, das relativ lapidar, naja, das kann man einfacher tatsächlich analysieren. Das würde ja die Fachwelt nicht so sehen. Also tatsächlich ist es so, man schätzt ja, dass in Museen wirklich Hunderttausende von gefälschten Kunstwerken tatsächlich vorhanden sind. Um einfach ein krasses Beispiel zu nehmen, Wolfgang Beltracchi, einer der begabtesten Kunstfälscher Deutschlands oder der Nachkriegszeit wenigstens. Und er selber würde sich auch nicht als Kunstfälscher bezeichnen. Mit gewissem Recht, weil er eben sagt, nein, er malt eben Bilder nach einem bestimmten Stil, weil er sich eben in den Künstler reindenkt. Also das ist sozusagen seine Storyline. Sehr, sehr beeindruckender Mensch und sehr beeindruckende Werke, die er auch geschaffen hat. Und viele sagen, aber nein, das ist aber kein Kunstwerk. Das ist auch, es sind einfach Fälschungen, es sind blanke Fälschungen. Die gab es nicht, aber sie gibt es natürlich trotzdem einzigartig so, weil er eben tatsächlich nicht nachgemalt hat. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes, sondern er hat neue Sujets gefunden, die er dann gemalt hat und mit der Hand des Künstlers. Ja, so hat er das bezeichnet und er hat nach vielen Jahren Gefängnis ist er dann rausgekommen und hat dann jetzt unter seinem eigenen Namen macht er Kunstwerke und jetzt ist es eben das Spannende, der ist so bedeutend als jemand, der eben Kunstwerke malt, ich sage es mal einfach neutral, dass er selber zu einem Kunst, also tatsächlich einem Künstler aufgestiegen ist, der begehrt ist und der viel Geld wert ist. Und wenn du heute wahrscheinlich das eine oder andere Kunstwerk, was gefälscht hängt von Beltracchi, rausnimmst aus den Museen, wird es trotzdem noch einen erheblichen Preis erzielen auf dem Kunstmarkt, wenn er einen solchen Kunstmarkt tatsächlich bedienen kann.
Der Urheber, die Urheberin von Kunstwerken, das ist natürlich auch spannend. Ne? Bei Leonardo haben wir sehr wenig Kunstwerke. Aha. Dadurch steigt der Preis natürlich ins Unermessliche. Ich glaube, das teuerste Gemälde, was er verkauft ist, ist ja, glaube ich, diese Jesus-Figur, die angeblich von ihm sein soll, wo man sich nicht ganz sicher ist.
Das Salvator Mundi, 500.000 US-Dollar hat es als Preis gegeben. Er selber hat natürlich nicht mehr viele davon gehabt, er hat es selber nicht mehr verkaufen können, aber wir wissen tatsächlich, es ist ein sehr umstrittenes Kunstwerk. Es gibt da tatsächlich eine gespaltene Gemeinde, also Kunstgemeinde und tatsächlich Provenienzforscher und viele sagen eben, das kann eigentlich kein Original sein. Und es gibt auch wiederum hohe Experten, die viel Geld dafür kriegen, tatsächlich das intensiv zu erforschen und die sagen, ganz eindeutig ist es ein Leonardo. Das zeigt einfach ganz deutlich, wie schwer das ist, tatsächlich nachzuweisen, jenseits von den Materialien, also so billige Fälschungen, wo man eben tatsächlich drüber gestolpert ist, weil man dann eben rausgefunden hat, was weiß ich, dass Terpentin benutzt worden ist bei beispielsweise mittelalterlichen oder Renaissance-Gemälden. Das gab es aber damals noch nicht. Solche Sachen sind natürlich relativ plump, aber wenn du tatsächlich auf alten Malgründen malst, dann wird es sehr, sehr schwierig schnell.
400 Millionen waren es übrigens, du hast 500.000 gesagt.
500 Millionen, $500 Millionen habe ich im Kopf, 451 oder irgend sowas war es.
Irgendwie so.
Genau. Nein, ich habe mich versprochen, sorry.
Aber es gibt natürlich auch den, ich sage jetzt mal das Gegenteil, und zwar, das ist eine Anekdote, die mir wahrscheinlich immer im Gedächtnis bleiben wird, Pablo Picasso, so, für mich einer der, wenn nicht sogar der größte Künstler, der je gelebt hat. So, und nachdem er gestorben ist, ist man in sein Haus, ich glaube in Südfrankreich gegangen, und man hat eine Menge an Kunst gefunden, womit du gar nicht klargekommen bist, weil es so viele Zeichnungen, Töpfereien, Radierungen, Gemälde waren. Also es war unmöglich, das alles auch kompetent einzuschätzen. So, und dann ist der Verwalter in dieser Dokumentation, woher ich das habe, zu Wort gekommen und er hat gesagt, naja, ich bin da reingegangen in dieses Haus, habe mich hingesetzt und meine Assistenten sind gekommen, haben mir das kurz hochgehalten, das Werk, und ich habe sowas gesagt wie, ja, 2000 Franc, 7000 Franc, 8000 Franc, also hat das mal eben so schnell weggeschätzt, und heutzutage ist natürlich jeder originale Picasso ein kleines Vermögen wert. Es gibt natürlich auch eine enorme Spannbreite, also sowas wie Guernica ist unbezahlbar, während einfach eine einzige Strichzeichnung natürlich auch für den Privatmann erschwinglich ist, aber trotzdem ist es ja auch spannend, dass es nicht nur die reine physische Anzahl ist, sondern eben auch der Name, der sozusagen überschwappt, und dann sind wir wieder bei dem, dass es eigentlich egal ist, was diese Person in der Hand hatte, dadurch, dass es mit dieser Person in Berührung kam, richtig, kriegt es schon einen enormen Wert, so wie man auch zum Beispiel bei den ganzen Reliquien sieht, wie sie in der katholischen Kirche verehrt werden.
Ganz genau, also Picasso, man schätzt ja, dass in seinem letzten Jahr, er ist ja 73 gestorben, hat er 4000 Zeichnungen noch angefertigt. Also muss man sich mal vorstellen, 10 Zeichnungen pro Tag, so wahnsinnig hochwertig war das wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Aber wie du sagst, es ist alleine, der Meister hat dieses Bild sozusagen oder dieses Papier berührt, und damit wirst du vermutlich einen eklatanten Preis schon erhalten, was ziemlich verrückt ist und was eben eigentlich schon in das magische Denken eingeht. Und das wäre genau dieser Vergleich mit den Ikonen oder mit eben tatsächlich mit sehr, sehr wertvollen Relikten und Reliquien, beispielsweise der katholischen Kirche, aber auch andere Kirchengemeinschaften haben ja solche Reliquien, die eben einmal irgendwann berührt worden sind von einer großen Figur dieser Glaubensstifter und so weiter. Aber weil man eben der Meinung ist, dass es irgendwas anderes danach ist, ja, eine Transformation.
So Berührungsreliquien sind jetzt gar nicht so das Tolle. Das Tolle sind natürlich Körperteile, wie zum Beispiel Zähne eines Heiligen. Das sind wir wieder bei dem Zahn, der hier bei mir steht. Also Berührung ist, ne? Aber Körperteile, die eben, die es nur einmal gibt. Es gibt nur einen Schädel des heiligen Heinrich und einen Schädel der heiligen Kunigunde, die eben hier bei uns im Dom stehen. Und dadurch sind sie einzigartig und erhalten auch ihren Wert als Reliquie.
Richtig. Und ich meine, du hast vielleicht auch damals den Vortrag gehört von Rainer Trevello, Professor für Restaurierungswissenschaften. Damals Dies Academicus war das, glaube ich, wo er über den Zahntempel in Sri Lanka erzählt hat, den er digitalisiert hat. Und das ist also, da ist tatsächlich das Heiligtum, das ist also völlig recht, rund um einen Zahn wahrscheinlich von Buddha. Das natürlich höchstwahrscheinlich nicht so der Fall ist. Also außer ihm ist vielleicht wirklich so ein Milchzahn auch ausgefallen. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es wahr ist, aber spielt keine Rolle. Für die Leute hat es eine wahnsinnige Bedeutung. Und Menschen pilgern eben an solche Orte und meinen tatsächlich mit solchen Dingen tatsächlich, dass etwas passiert, was etwas transformiert wird. Und das ist ja tatsächlich mit Kunstwerken genauso. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die unbedingt mal so eine Vase von Picasso angelangt haben wollen. Oder ein Kunstwerk. Das ist natürlich nicht möglich, weil das Kunstwerk wäre nach kurzer Zeit, wäre das völlig nicht mehr vorhanden, weil diese Abraktionen natürlich das Kunstwerk zerstören. Aber das zeigt sehr, sehr deutlich, dass man auch bei was Rarem ganz oft etwas haben will, nämlich ich will ein Teil davon werden oder dass dieses Wichtige soll auf mich übergehen.
Echtheit ist ja jetzt hier das Kriterium, wonach auch Seltenheit bestimmt wird, ne? Weil, wie Marius gesagt hat, es gibt nur einen Schädel des heiligen Heinrichs und nur einen Schädel der heiligen Kunigunde. Und wenn ich jetzt allerdings das Kriterium sage, naja, das ist ein Schädel, dann wird er plötzlich nicht mehr selten, sondern einer von vielen. Also, und wie du ganz richtig gesagt hast, diese Reliquien werden wahrscheinlich nicht stimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schädel es angeblich geben soll, aber es gibt ja sehr, sehr viele ja, Nägel aus dem Heiligen Kreuz. Ich glaube, ganz, ganz viele Vorhäute von Jesus, ganz viele andere Fingerknochen von Heiligen, was weiß ich. Wenn man die mal zusammenzählt, dann sagt man, naja, irgendeiner davon muss gefälscht sein. Und das ist ja dann spannend, weil dann die Leute daran glauben wollen, dass das echt ist. So gesehen auch bei Reliquien, wo es auch nur eine Person, nur ein Exemplar gibt, zum Beispiel beim Grabtuch, was in Turin ist, wo man sich eigentlich relativ sicher ist, dass es aus dem 15. Jahrhundert stammt und nicht um das Jahr 0 herum. Und in der deutschen Geschichte haben wir natürlich auch etwas, wo man, ja, naja, vielleicht manche ist es wahrscheinlich sogar eine Reliquie, wenn auch für sehr zweifelhafte Menschen, wo wir so sehr wollen, dass es echt ist, dass wir die Prüfung der Tatsachen hinten ranstellen. Und vielleicht wisst ihr schon, worauf ich hinaus möchte, nämlich auf die Hitler-Tagebücher. Und ich meine, ihr beide seid alt genug, das noch erlebt zu haben. Und also ich hatte, meine Oma hat noch einen Stern von damals aufgehoben. Ich hatte
das mal ist sehr in der schön, dass du die Generation deiner Oma mit uns vergleichst, aber das ehrt uns auf jeden Fall, weil ja. Deine Oma ist bestimmt ein feiner Kerl. Ja.
ich hatte diesen Stern in der Hand, ja. Wo dann vorne drauf stand Hitler Tagebücher, und das war der Stern, wo dann die Episode über Rudolf Hess drin stand. Und es hat sich natürlich auch, ich meine, von diesem Stern, der wurde in unfassbar hoher Auflage gedruckt, ne? Aber natürlich wusste ich, okay, dieses Sternexemplar, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr so oft, weil es viele weggeschmissen haben. Und es hat natürlich schon dieses Gefühl, ach krass, das ist der Stern von damals. Es ist natürlich ein Stern von damals. Aber wie habt ihr das damals erlebt, als das rauskam? Ich glaube, es müsste ja Ende der 80er gewesen sein.
Das muss früher gewesen sein. Das ist, du kannst es ja mal nachschauen, aber
vom Gefühl her würde ich sagen, 84
oder sowas. 83?
83, ja. Also ja, ja. Klaus müsste es noch als kleiner Junge erlebt haben.
Ich habe es definitiv, ja, genau. Und da war ich
Marius auch ganz klein, oder?
Da war ich zu klein, um mich jetzt für sowas, für einen Stern, da. Ja. Grundschulzeit, also.
Also für mich war das kein Thema, das war nicht das Medium und das war auch nicht das Thema tatsächlich, aber ich habe es natürlich mitgekriegt, das war in den Medien enorm wichtig, aber es war vor allem dann ganz, ganz wichtig, als es sich als ein Fake herausgestellt hat. Und dann irgendwann ja auch, weil es so viele tatsächlich Exemplare davon gab, doch relativ schlechte Fakes im Prinzip. Am Anfang waren die allerdings wirklich ganz, ganz toll offensichtlich und haben ja viele überzeugt, einfach deswegen, weil sie so einen Confirmation Bias hatten. Die wollten es eben glauben. Das ist vollkommen klar. Aber es ist ja auch tatsächlich faszinierend. Es ist ja auch letztendlich schon dieses eine Exemplar des Sterns, was es wahrscheinlich auch, ich meine, die haben eine paar hunderttausend Auflage wahrscheinlich damals gehabt mit dieser absolut Hammer-Geschichte, aber so wahnsinnig viele Exemplare, wie du ja gesagt hast, werden nicht übrig geblieben, sondern die Vorstellung, dass da nur 5000 vielleicht übrig geblieben sind, ist ja schon relativ rar, das muss man einfach sehen. Bei manchen Büchern ist das schon ganz erstaunlich wenig und insofern ist das ja auch was Tolles und es ist ja nicht nur dieses Exemplar, was man jetzt kauft, sondern es ist auch noch das Exemplar deiner Großmutter, was sie damals gelesen hat und wo sie vermutlich bestimmte Sachen sich gerade gedacht hat und so weiter und das macht die Sache dann ja wirklich auch spannend und da sind wir enorm stark psychologisch unterwegs. Also die Vorstellung, was ich vorhin gesagt habe, dass Napoleon sich die Mona Lisa selber angeschaut hat in seinem Schlafgemach, die Überlegung, dass deine Großmutter sich diesen Spiegel angeschaut hat und bestimmte Emotionen hatte und so weiter und so fort, da steckt eben sehr viel Psychologisches drin, was du mit diesem Produkt oder diesem Kunstwerk oder dieser Zeitschrift tatsächlich auch mitkaufst oder mithast. Ja? Und das ist sowieso... Das macht eben eigentlich diese Sache, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, dieses Einfangen von Momenten und von Erfahrungen, von Qualia, ist tatsächlich, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Also die Vorstellung, dass vielleicht in genau diesem Ballkleid Marilyn Monroe ein Ständchen gesungen hat. Oder es gibt ja solche Artefakte, die unfassbar viel wert sind. Von Princess Diana sind Sachen jetzt neulich versteigert worden wieder. Und man kennt eben Aufnahmen, wie sie da unterwegs ist. Und natürlich kaufst du diesen Glanz, diese Überlegungen, vielleicht die ganze Tragik dieser Person so ein bisschen mit bei solchen Produkten. Deswegen sind die so enorm wertvoll.
Aber diese Produkte, diese Alltagsprodukte, die durch Kontakt mit einer wichtigen Person Wert gewinnen, sind ja eigentlich ohne diese Zusatzinformation überhaupt nicht als wertvoll zu erkennen. Also jetzt gehen wir mal davon aus, okay, Menschen kaufen sich seltene Dinge und benutzen seltene Dinge, um einen gewissen Status auszudrücken. Ja, also so. Nehmen wir mal das Beispiel Luxusuhren zum Beispiel. So, Menschen kaufen sich eine Rolex und es ist klar, Rolex sind nicht so häufig wie andere Uhren. Sie sind sehr teuer, nicht jeder kann sie sich leisten. Es ist ein Statussymbol. So, jetzt kann ich allerdings auch vielleicht komisches Beispiel, ich kann die goldene Casio-Uhr aus den 70ern tragen, die ganz abstruses Beispiel, die Joschka Fischer getragen hat, als er mal verhaftet wurde. Aha. Weiß ich nicht. Aha. So, ich keine Ahnung, ob Joschka Fischer je verhaftet wurde. Ich brauchte einfach gerade nur ein Beispiel, wo eine Casio-Uhr vorkommt. So, jetzt trage ich diese Uhr und jeder, der mich sieht, denkt sich, oh Gott, was trägt der denn für eine goldene Casio-Uhr? Das ist ja lächerlich. So, hier, ich trage meine Rolex Daytona, ne? Das ist viel, viel krasser. Das heißt, ich muss erstmal diese Information dazu geben. Ah ja, das ist übrigens die Uhr von Joschka Fischer. So, weil du kannst es nicht von außen sehen. So, es gibt keine Person auf der Welt, vielleicht außer Joschka Fischer, die dieses Understatement hat, diese Uhr zu erkennen. Wohingegen das Understatement, eine Rolex als solche zu erkennen, jetzt unabhängig davon, ob sie gefälscht ist oder nicht, weiter verbreitet ist. Und eigentlich bringt mir das gar nichts, diese Uhr von Joschka Fischer zu haben, es sei denn, ich kann damit protzen, also protzen im Sinne, dass ich damit angebe, oder für mich tatsächlich.
Ja. Und also die Geschichte würde noch wahrscheinlich wertvoller werden, wenn man auch noch die Geschichte erzählen könnte, dass Joschka Fischer persönlich, der gute alte Freund aus alten Tagen in Frankfurt, Bockenheimer Landstraße, das einem bei der Verhaftung dann zu eigen gemacht hat und gesagt hat, Mensch, hier Niklas, lass mal gut sein, wir sind alte Kumpels, ja, und hier hast du meine tolle Casio. Und wenn du diese Geschichte erzählst, wirst du wahrscheinlich schon eine gewisse Bewunderung vielleicht auslösen. Aber du hast recht, das ist eine spannende Sache, weil du musst sie extrem explizieren, also du musst es eigentlich erzählen, weil ansonsten ist da nichts, sonst ist da nichts los. Aber wie willst du das machen? Ja, und jetzt musst du eigentlich genau den Weg gehen, der ja auch tatsächlich beschritten wird, nämlich du wirst ein Zertifikat, du brauchst eine Authentizitätsurkunde eigentlich erwerben müssen. Du musst eine Provenienzforschung machen, wo jemand, der ein Experte ist, das eigentlich zertifiziert, in einen Rahmen hängt und am besten versiegelt und niemals mehr im Prinzip den Status verändern kann, also am besten hinter Panzerglas. Dann kannst du damit rechnen, dass es wirklich was wert ist. Aber wenn du es jetzt weiterhin trägst, ist es eine interessante Geschichte und mehr ist es nicht. Es wird wahrscheinlich kein wertvoller Gegenstand sein. Aber genau so macht man das üblicherweise, dass man eben zum Schluss unter die Medaille, unter die, was auch immer es ist, ein Gürtel einer Weltmeisterschaft vom Boxen, dass man schreibt, hier Mohammed Ali, 19 so und so viel, großer Kampf, Rumble in the Jungle oder irgend sowas. Und dann wissen die Leute, was es ist. Ich habe mal so eine Ausstellung, faszinierende Ausstellung gesehen in Trier, wo hieß Elvis-Ausstellung. Ich bin großer Elvis-Presley-Fan und ich bin da hingefahren. Und es waren nur Fakes da. Ja, es war überhaupt nicht so angekündigt. Da war zum Beispiel sein Gürtel und so weiter, war dann abgebildet und also nicht nur abgebildet, manche Sachen waren wirklich nur Bilder. Das war also wirklich eine verheerend schlechte Ausstellung. Unglaublich schlecht kuratiert, würde man heute sagen. Und die Exemplare, die man gesehen haben, waren alle nachgebaut. Und ich muss sagen, dafür waren sie einfach nicht interessant genug für mich, obwohl ich ein Fan bin, aber es war erbärmlich irgendwie. Das wäre dann schon was anderes, wenn das beispielsweise, vielleicht habt ihr mal das gesehen, sowas wie Kronjuwelen. Kronjuwelen, was weiß ich, die Kaiserkrone, die achteckige Kaiserkrone, die gibt es tatsächlich in ein paar Exemplaren. Die wurde eben tatsächlich nochmal nachgebaut. Weil das Original ja in Wien verblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und tatsächlich ist es so, man kann die zum Beispiel auf Trifels in der Pfalz kann man das sehen. Und das ist trotzdem spannend. Also weil man irgendwie trotzdem diese Pracht erleben kann. Also das ist schon was Faszinierendes. Aber natürlich ist das Original, schlägt es um Weiten. Ja? Weil man einfach weiß, okay, das ist das Original und das will ich tatsächlich sehen.
Vor diesem Hintergrund, vor ein paar Jahren wurde ja ins Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen und es wurden Schmuckstücke entwendet und dann war Frau Heide Rezipa-Zabel, über die wir auch ein paar Folgen sprechen werden, eine anerkannte Juwelenbegutachterin, war, ich glaube, bei Maischberger oder bei Lanz zu Gast und sie hat gesagt, naja, der Wert dieser Schmuckstücke, die gestohlen wurden, ergibt sich daraus, dass sie in diesem Museum drin sind.
Ah.
Weil sie dadurch, dass sie da drin sind, in dieser Konfiguration unbezahlbar sind. Und dadurch, dass man sie aber in dieser Konfiguration nicht verkaufen kann, weil sie dann wiedererkannt werden würden, muss man sie zerschlagen, man muss sie umfassen und dann sinkt der Wert natürlich. Ich meine, es ist immer noch enorm wertvoll, weil es Diamanten sind, aber eben das auch zeigt eben nochmal, dass eben auch der Wert nochmal vielleicht auch davon abhängt, dass eine Sache nie zu Wert gemacht werden kann. So zum Beispiel auch beim Wein, das ist ja auch ein super Beispiel. In dem Moment, wo ich eine teure Flasche Wein trinke, zerstöre ich den Wert absolut. Also ich kann den nie wieder herstellen. Und also ich kriege ja auch nicht mal einen neuen Wert. Also ich kann ja einen großen Diamanten kann ich ja zerschlagen in viele kleine, aber man vernichtet wirklich den gesamten Wert und vernichtet auch den Status, den ontologischen Status dieser Flasche Wein als selten, weil niemand lässt sich beeindrucken, wenn ich sage, hier ist meine Flasche Wein, davon gab es nur 72 Stück und dann sage ich, ja, Entschuldigung, und wo ist er jetzt? Na, er ist weg. So, aber
ja.
Also die leere Flasche hat keinen Wert mehr.
Aber aber du kaufst eben auch nicht eine leere Flasche Wein, sondern es werden ja immer wieder tatsächlich auch Weine gefunden, die zum Beispiel auf beispielsweise einem phönizischen Schiff gesunken sind. Ja, jetzt sind da plötzlich Amphoren, die über 2000 Jahre alt sind, gefüllt mit Wein und man kann vielleicht sogar bei einer Amphore, die man tatsächlich ansticht, rauszufinden, was die für eine Art von Getränken getrunken haben und merkt eben, oh, das ist tatsächlich, der wäre sogar noch trinkbar gewesen, der ist nicht sauer gewesen. Jetzt zerstört man natürlich den, erhöht den Wert wiederum der anderen Amphoren dadurch. Aber du würdest ja tatsächlich die Amphore nicht haben wollen und nicht den Wein, sondern die Amphore verschlossen mit dem Wein, weil es eben so einzigartig ist. Und der Diamant bleibt eben zum Schluss einfach von der Substanz das Härteste, was wir haben auf diesem Planeten. Und damit ist es extrem, und das gibt es extrem selten, muss man dazu noch zusätzlich sagen. Es könnte ja sein, dass es ein Allerweltsgegenstand ist, aber ist es eben nicht. Diese Drücke, die das braucht, um eben ein Diamant beziehungsweise ein Diamant zu werden, ist eben sind so hoch und kommen so selten vor, dass dieser Gegenstand so rar ist. Und der ist auch selbst verändert noch sehr, sehr rar. Aber zum Beispiel ist ja das Spannende beim Diamanten wiederum, je größer der ist, umso, ich weiß nicht, ob es ein exponentielles Wachstum ist oder ob man das mit einer anderen Funktion beschreiben kann, die vielleicht ein bisschen komplexer ist, aber es ist tatsächlich so, wir können davon ausgehen, dass ein doppelt so großer Diamant wesentlich mehr wert ist als einfach der doppelte Gewert. Einfach deswegen, weil die dann plötzlich auch noch so viel mehr oder so viel seltener werden. Ja, also diese ganz, ganz großen Diamanten, die zum Beispiel in den Kronjuwelen der britischen Königin sind, die haben ja dann sogar eigene Namen. Und dann kommt eben noch hinzu, dass sie tatsächlich eigene Namen haben und wo man dann sagt, die sind jetzt in der Königskrone zum Beispiel des Hauses von Windsor oder irgend sowas, sind sie eben enthalten. Dann ist da noch mehr aufgeladen. Und wenn du die dann auch noch abzeichnest, dass du, was weiß ich, die wurden gezeigt bei der Intronisierung von Queen Elizabeth II., dann ist es noch mehr wert und so weiter und so fort. So kannst du weitermachen. Aber der Wert der Amphore ist ziemlich gering und der Wein ist eben weg. Ja.
Trotzdem, das ist ja philosophisch auch super spannend, ne? Weil wertvoll ist beim Wein nicht der Wein an sich, sondern eher die Möglichkeit, ihn irgendwann trinken zu können. Aber gleichzeitig wird der Wert absolut vernichtet, sobald der Wein seine Funktion sozusagen erfüllt. Also das ist ja einfach auch mal witzig, drüber nachzudenken. Jetzt haben wir oft über Wert im so sozialen Miteinander gesprochen. Trotzdem Frage mal an Marius, vielleicht im Bereich der Computerspiele. So, in Computerspielen gibt es durchaus, je nachdem, welches Spiel man spielt, es gibt Auszeichnungen, die sehr selten erreicht werden. Es gibt Gegenstände, die sehr, sehr selten sind. Aber ich sag mal jetzt mal, jetzt haben wir irgendein Spiel und ein Rollenspiel und es gibt ein legendäres Schwert. So, und es ist auch noch ein, es ist auch noch ein Singleplayer-Spiel, ne? Also, und dieses legendäre Schwert gibt es so oft, wie es dieses Rollenspiel gibt. Sagen wir mal, 600.000 Kopien werden davon verkauft. Und das bedeutet, jeder der Leute hat prinzipiell die Möglichkeit, dieses Schwert zu erhalten. Und gleichzeitig, weil es eben auch ein Singleplayer-Spiel ist, kann nur ich mich wirklich dran erfreuen, außer ich protze wieder damit herum in einem sozialen Kontext. Was sagt das aus über dieses Konzept der Seltenheit und der Rarität, dass es uns ja anscheinend auch erstrebenswert erscheint, wenn eigentlich nur wir was davon haben?
Ja, das also das ist so eine Frage, ich glaube, Walter Benjamin hat schon vor fast 100 Jahren auch mit dem Begriff der Aura versucht, das zu fassen, dass Dinge, also im Zeitalter der Reproduzierbarkeit, und das sind wir eigentlich bei Computerspielen, also es kann natürlich beliebig oft reproduziert werden, genauso wie Kunstwerke, Fotografien heute beliebig oft vervielfältigt werden können. Das heißt, das Besondere, oder andere Autoren haben es auch das Magische genannt von so einem Kunstwerk, ist jetzt eben nicht im rein stofflichen, sondern in der Bedeutung, die eben ja vielleicht auch rückverfolgbar ist. Wir hatten es vorhin mit dem Kinderwagen, rückverfolgbar zu dieser einen Szene, zu diesem Attentat. Und es, also eigentlich ist Computerspiel ein schönes Beispiel, weil wir jetzt genau die gleiche Entwicklung im Moment im Digitalen wieder haben mit der Blockchain, dass wir versuchen, sowas wie Authentizität und Unverwechselbarkeit im Digitalen, zum Beispiel über solche Verschlüsselungsmöglichkeiten herzustellen, und dann wird eben ein Schwert besonders, dass es eben nicht mehr ist wie jedes andere Schwert, so wie es jetzt eben auch digitale Kunst gibt, die theoretisch zwar beliebig oft reproduzierbar wäre, aber durch diese Verschlüsselungstechnologien ein Unikat bleibt, also rückverfolgbar ist, veränderungssicher bis hin zum Urheber, zum Künstler. Also eigentlich eine Entwicklung, die wir vor 100 Jahren schon mal hatten, die jetzt im Digitalen eigentlich auch wieder Fahrt aufnimmt, die Sehnsucht nach diesem Unverwechselbaren. Und dann ist es eben mein Schwert in diesem Spiel, das ich eben selbst dem Drachen abgenommen habe oder durch ganz viele Schmieden, bis mein Talentwert hoch genug war. Und dadurch ist es eben das Besondere. Es bekommt diese Aura, dieses Magische, was es eben von allen anderen Schwertern unterscheidet, die sonst so auf anderen Playstations oder Xboxen so existieren als Nullen- und Einsenmuster.
Also sind wir wieder bei dieser phänomenologischen Erfahrung, dieses Schwert bekommen zu haben, oder Marius? Also weil wir alle drei können wahrscheinlich das gleiche Schwert haben, wir spielen alle das gleiche Spiel, alle haben das gleiche Schwert. Klaus hat allerdings den Cheatcode eingegeben. Ich habe von einer Person, die viel besser ist, mir das schnell erspielen lassen. Und du hast es durch ehrliche, harte Arbeit dir ja erarbeitet, und damit ist ist der Weg sozusagen das, was den Wert des Ganzen ausmacht.
Genau, der Weg und dadurch die Unverwechselbarkeit, ja.
Das wäre ja psychologisch eigentlich auch relativ gut empirisch fassbar. Es gibt tatsächlich ja Untersuchungen, wenn du beispielsweise Dinge, die du erworben hast, einfach durch Geld noch besser oder noch schlechter ist es, wenn du dieses Geld auch noch nicht erworben hast durch redliche Arbeit, sondern einfach nur geschenkt bekommen hast oder, ich meine, das ist auch redlich und es ist legal, aber oder geerbt hast, dann wirst du sozusagen diesen Gegenstand, den du gekauft hast, nicht so wertschätzen. Wenn das aber sehr, sehr viel Arbeit war, der dich dazu befähigt hat, erst diesen Gegenstand zu erhalten, durch Freundschaft, durch Beziehungen, durch sehr großen Aufwand, durch viel Recherche, dann ist der tatsächlich auch für dich selber viel, viel mehr wert. Also das kannst du tatsächlich operationalisieren und insofern könnte man das vermutlich auch genauso empirisch nachweisen mit diesem Spiel.
Jetzt trotzdem zum Ende nochmal eine relativ triviale Frage. Warum sind seltene Dinge so wertvoll für uns?
Also nicht zwingend natürlich. Also wir erheben manche Dinge dann als sehr wertvoll und da liegt Seltenheit tatsächlich als ein Kriterium sehr nahe, weil es tatsächlich nicht so einfach zu reproduzieren ist. Ja, das macht die Sache natürlich einfacher, aber du musst es auch erstmal dazu erheben und du musst es auch erstmal realisieren. Und deswegen habe ich ja auch dieses Beispiel am Anfang gemacht, was im Prinzip gezeigt hat, dass wir auch etwas konstruieren, was eigentlich keinen Wert hat für jemand anderen. Das kannst du nicht verkaufen, dieses Erlebnis. Es ist trotzdem extrem selten und es ist auch sehr, sehr wertvoll für dich selber, aber es hat keinen Wert für andere. Und bei ganz, ganz vielen Dingen, wenn du nicht weißt, was es zum Beispiel ist, wirst du da keinen Wert ablesen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Büro habe ich zwei Mokka-Tassen aus dem Erbe von dem Palast der Republik aus der DDR. Und wenn auserlesene Gäste kommen, dann werden die aus diesem Geschirr tatsächlich werden sie einen Kaffee trinken können. Meist ist es ein Espresso und kein Mokka, aber wenn du nicht weißt, was PDR heißt, also nicht DDR, sondern PDR, dann Palast der Republik, dann ist das, wirst du sagen, was hat er denn da für Nippes mit so einem Goldrändchen? Ist ja völlig abgefahren, aber ein total furchtbares Design oder irgend sowas. Wenn du weißt, das ist Palast der Republik und hast da einen Bezug, dann wirst du das vermutlich, und du weißt auch noch, dass es mittlerweile relativ selten geworden ist, dieses Geschirr, dann wirst du da vielleicht auch einen gewissen Wert ablesen. Aber natürlich wird es in 300 Jahren, wenn nur noch 10 Exemplare vorhanden sind und eben das letzte Erich Honecker Gedenkmuseum niedergebrannt ist, dann wird es wahrscheinlich noch viel, viel mehr wert sein. Aber nur dann, wenn wir tatsächlich auch damit noch was anfangen können. Wenn wir diese Geschichte, also weil die Seltenheit, die wird eben auch von Menschen zugeschrieben. Also, und es können durchaus sein, sowas wie, das hat vielleicht jeder mal erlebt, der mal Warhol-Ausstellungen angeschaut hat. Das Faszinierende ist, du reist durch die Welt und schaust dir mehrere Warhol-Ausstellungen an und dann siehst du immer wieder die gleichen Kunstwerke. Und irgendwann realisierst du, dass das, was er gemacht hat als Kunst und was einem ja eigentlich bekannt ist, dass er eben Lithografien erstellt hat, die ja dazu einladen, mehrere Exemplare herzustellen, dass er das auch wirklich wörtlich so gemacht hat. Der hat eben teilweise 100-mal die Marilyn Monroe verkauft an verschiedene Museen. Und irgendwann ist man echt so ein bisschen enttäuscht, weil man sieht überall die Marilyn Monroe, aber es ist nicht so, dass die immer wandert, sondern es sind halt in allen möglichen Museen gibt's halt die einmal. Ja, und im Archiv gibt's die wahrscheinlich nochmal. Und trotzdem ist es so, weil es Warhol ist, ist da sozusagen die Toleranz, 100 ist schon noch okay und außerdem die Techniklithografie. Bei einem anderen Künstler wäre das jetzt schon echt problematisch. Also wenn du Leonardo da Vinci einfach 10-mal hättest, dann wäre das vielleicht schon anders, weil es vielleicht ein anderes Medium ist. Aber ja, also spannend ist ja zum Beispiel wirklich bei Leonardo da Vinci, es gibt ja eine zweite Mona Lisa, was die meisten nicht wissen. Wir werden dann auch Literatur nochmal reinstellen, vielleicht ins Netz, dass diese Geschichte nochmal erzählt. Aber zum Schluss ist die zweite Mona Lisa trotzdem, weil nie so hundertprozentig sicher gesagt worden ist, dass der Meister selber Hand angelegt hat an das Meisterwerk, wobei man das bei dem französischen angeblichen Original auch nicht weiß, aber da ist eben das Narrativ so, dass es angeblich wirklich von Leonardo ist und das andere weiß man eben nicht so richtig, aber es ist aus dem Studio von Leonardo und parallel erstellt und deswegen ist es nach wie vor nicht ein besonders nachgefragtes Kunstwerk und auch nicht Museum.
Super, dass du Warhol erwähnst, das ist nämlich dazu geeignet, eine ganz wichtige Unterscheidung zu machen und aber eben auch auf eine, dann die Bedeutung von Warhol in diesem Kontext hinzuweisen. Ne, man muss unterscheiden, Marius hat es vorhin schon gesagt, Massenreproduktion und Massenproduktion. Was ist jetzt das, was ist der Unterschied? Naja, Massenreproduktion ist, wenn ich die Mona Lisa habe, also ich habe eine Entität, so, die hat den ontologischen Status, das ist die echte, die ist selten und ich reproduziere sie jetzt massenhaft. Ich drucke sie für den Museumsshop von Louvre, ich drucke sie dafür, 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 ich mache Fotos davon, was weiß ich, ganz, ganz viele Reproduktionen. Aber alle lassen sich eben zurückverfolgen auf dieses eine Original. Die Massenproduktion hingegen, da gibt es kein Original, denn die Idee ist sozusagen das Original. Aber in der Idee inhärent ist, dass es sich hierbei um eine Massenproduktion handelt. So IKEA-Möbel sind ein gutes Beispiel dafür. Das ist eine Massenproduktion. So, da wird kein großer Designklassiker kopiert und wieder aufgelegt, sondern, also doch schon in manchen IKEA-Möbeln, aber im Original-Designs halt teilweise nicht von IKEA. Aber alle diese Designs werden mit der Idee hergestellt, okay, davon soll es ganz, ganz viele geben. So. Und Warhol, der in seiner Pop-Art diese Massenproduktion zum Thema seiner Kunst erhoben hat, spielt jetzt natürlich damit und eigentlich jetzt vom rein ökonomischen Wert, ne, wenn man einfach davon ausgeht, okay, es gibt einfach so einen Aufschaukelungsprozess, Angebot und Nachfrage, ist man hier im Bereich der Massenproduktion, ne, im Vergleich zu anderen Künstlern. Und diese einzelnen Werke sollte untereinander natürlich jetzt nicht zu viel wert sein. Dann gleichzeitig ist es natürlich auch, allerdings auch Andy Warhol, ne, und dann da verändert sich dann das Verhältnis, dann sind 100 Exemplare plötzlich extrem wenig. Es wäre dann ein Unterschied, wenn er wahrscheinlich 2 Millionen Originale hergestellt hätte. Also es ist extrem dynamisch und man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, nur weil etwas physikalisch selten ist, ist es automatisch gleich wertvoll. Und gleichzeitig kann man auch nicht sagen, okay, nur weil es sehr oft vorkommt und im Gedanken der Massenproduktion ist es plötzlich, ist plötzlich nichts mehr wert. Also das muss man unterscheiden.
Richtig. Und ich meine, ganz, ganz wichtig, und dazu haben wir jetzt nicht genügend geredet, aber das können wir vielleicht in den nächsten Folgen ja dann, den nächsten Versen tatsächlich von diesem Kapitel machen. Das ist eben die Bedeutung. Die Bedeutung haben wir immer nur indirekt gestriffen im Prinzip. Wenn du tatsächlich mal angeschaut hast, was aus der Berliner Mauer geworden ist, dann ist das ja es ist Popkultur natürlich und es gibt wahnsinnig viele Haushalte, vor allem in Amerika habe ich es ganz oft erlebt, also wenn die gehört haben, Mensch, du bist aus Deutschland und du bist in Berlin, du kommst aus Berlin, weil ich da lange gelebt habe, da haben die Leute dann mich also wirklich wie an so einen heiligen Schrein gebracht und da war eben ein Rahmen mit einem Stein der Berliner Mauer rausgebrochen. Ob das dann authentisch war, kann ich nicht beurteilen. Natürlich kann wahrscheinlich fast keiner beurteilen. Aber es war auf jeden Fall ein farbiger Stück Material, was so ähnlich ausgeschaut hat wie rausgeschlagen aus der Berliner Mauer, wobei ich mich immer gefragt habe, beim Rausschlagen müsste eigentlich immer viel mehr Farbe abgeschlagen worden sein und so weiter. Wahrscheinlich nachträglich noch angemalt und so weiter. Super spannend und man kann es trotzdem nachvollziehen. Man kann es natürlich jetzt als kitschig bezeichnen oder das ist doch abgeschmackt, weil es gibt ja Millionen von diesen Steinen wahrscheinlich. Und trotzdem, ich kann das total nachvollziehen. Es verbindet einen eben, es bringt einem Bedeutung. Man war vielleicht in dieser Zeit gerade schon erwachsener Mensch oder hat das mitbekommen, war vielleicht selber auf der Mauer, an der Mauer, vor der Mauer, hinter der Mauer, hatte irgendeinen Bezug dazu. Und jetzt plötzlich diese Sehnsucht nach Freiheit, nach allem Möglichen. Und dann gibt es eben da diesen Stein. Und jedes Mal, wenn du das in Augenschein nimmst, denkst du dir, mein Gott, Wahnsinn. Und ich war dabei. Und selbst wenn du vielleicht in Los Angeles warst und es nur im Fernsehen angeschaut hast, das ist ja eigentlich egal. Und das darf man Menschen auch nicht irgendwie, das darf man nicht schlecht reden oder so als abgeschmackt bezeichnen, weil das ist ja tatsächlich, und das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben, zum Schluss geht es um sowas Phänomenologisches. Das ist meine Erfahrung. Ja, das ist das, was ich erlebt habe und deswegen ist das so bedeutend und deswegen, vielleicht komme ich zum Schluss doch wieder zu einer anderen Antwort deiner eingehenden Frage, aber ich habe den Gegenstand eben nicht mehr, es ist doch was Gegenständliches. Im Pink Floyd The Wall, dem größten Rockkonzert der Geschichte, 1990 in Berlin, mindestens 350.000 Leute, die tatsächlich im Publikum waren. Und da gab es diese, schaut euch das einfach mal an, diese riesigen Styropor-Quader, die zum Schluss, das war eben diese riesige Mauer, und ein Verrückter, es gab nicht viele Verrückte wahrscheinlich, haben danach, nach diesem Konzert, direkt sich so einen riesigen Quader mitgenommen. Ja, also die haben da, bevor die Security-Kräfte einen rausgescheucht haben, habe ich tatsächlich so einen mitgenommen und es war ein unfassbar schwerer Quader von Styropor. Man denkt, Styropor ist so unglaublich leicht, aber bei so einem krassen Volumen ist es wirklich schwer und es war wahnsinnig aufwendig, den nach Hause zu schleppen, nach Moabit damals. Und dann bin ich endlich dort gewesen und ich habe ihn lange Zeit habe ich den konserviert und irgendwann ist er eben durch Umzugsaktionen und so weiter ist er auf einem Speicher in Berlin geblieben und da ist er wahrscheinlich immer noch und ich habe große Sehnsucht danach, aber er hat eben für mich eine Wahnsinnsbedeutung. Wahrscheinlich ist er mittlerweile auch viel wert, weil es vermutlich diese riesigen Teile einfach sehr, sehr selten gibt. Und wenn irgendwann ein The Wall Museum aufmacht, dann wird es wahrscheinlich ein begehrter Gegenstand sein. Aber ich werde ihn nicht mehr verkaufen können.
Wie du sagst, diese Bedeutung kann man eben nicht kaufen. Und ja, ich als Berliner muss sagen, ich finde Mauerstücke unfassbar kitschig. Es ist schrecklich. Allerdings, natürlich, ich meine, niemand in meiner Familie hat ein Mauerstück, weil niemand in meiner Familie war auch in dieser Nacht an dieser Mauer. Aber wenn es jetzt so ein Stück gäbe, von dem ich wüsste, dass es meine Eltern persönlich rausgeschlagen hätten, wäre das natürlich genial. Aber in dem Moment, wo ich es an irgendeinem Touri-Shop im Checkpoint Charlie kaufe, hat es überhaupt keinen Wert mehr für mich persönlich. Ja, und damit würde ich dann diese Folge auch beenden. Ich würde trotzdem vielleicht noch mal kurz auf Marius zurückkommen und weil Klaus gerade von seiner transformierenden Rock-Erfahrung berichtet hast, vielleicht nicht, was das Seltenste ist, was du besitzt, sondern was so der auch wieder zu dem, was Klaus am Anfang gesagt hat, was so der seltenste Moment ist, historisches Ereignis, wo du dabei warst, wo du sagst so, boah, das ist krass, dass ich dabei war.
Ich hätte jetzt gedacht.
Ich war bei so vielen historischen Momenten dabei, außer natürlich jetzt familiäre, aber da spielt es jetzt wahrscheinlich eher weniger drauf an. Und politisch, nö, also, ach, nö.
Na gut.
Naja, ich war vielleicht mal bei einem Scorpions-Konzert.
Ach übrigens, die haben da auch gespielt, Marius. Die waren da auch auf der Bühne. Also, hätte dir bestimmt auch gefallen. Aber du warst einfach noch zu klein. Die hätten die da nicht reingelassen.
Ja, da war ich. Wobei, ich, mein erstes Scorpions-Konzert, da war ich, glaube ich, so fast das
Alter. Ja,
wie alt war ich da? 14?
So ja, was? Ne. Ja.
Aber das ist, also ich weiß nicht, ob sie es, ich bin nicht so tief im Scorpions-Game drin. Lebt die Originalbesetzung noch?
Ja.
Gibt es die Band auch noch?
Also ich war vor vielen, vielen Jahren mal in Hannover bei ihrer Abschiedstournee. Und die läuft, glaube ich, immer noch.
Genau, das ist richtig. Und da musste sich Marius richtig rechtfertigen, weil er ist losgefahren. Nach Hannover war das, glaube ich, oder? War das? Genau, da musste sich richtig rechtfertigen und hat sich Spott hat sich gefallen lassen. Und jetzt kommt raus, dass ich selber an einem Scorpions-Konzert war, weil die haben eben dort auch mitgespielt. Das ist, ja, so ist es eben.
Naja, aber zum Beispiel in dem Moment, in dem eine der Originalbesetzungen stirbt, zum Beispiel, gewinnen alle diese Momente, die Marius erlebt hat, auf den vielen tausenden Scorpions-Konzerten, auf denen du warst, gewinnen schlagartig an Bedeutung. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei mir, ich bin nicht wirklich der größte Konzertgänger und ich war auch nicht auf vielen Konzerten in meinem Leben. Allerdings habe ich mal Prince live gesehen. So, und das waren 2-3 Jahre, ja, wohl ein bisschen länger, 5-6 Jahre bevor er gestorben ist. So, und ich glaube, es war sein allerletztes Berlin-Konzert. Und
hat er noch andere Berlin-Konzerte gehabt? Wäre jetzt eine interessante Frage, statistisch
gesehen. Naja, ja, schon. Okay. So. Und es war auch nicht ausverkauft, was wahrscheinlich daran lag, dass die Karten so unfassbar teuer waren. Es war aber ein gigantisches Konzert. So. Und diese Erfahrung, an die kommt niemand aus meinem Alter ran, tatsächlich. Außer sie haben auch irgendwann mal Prince live gesehen, aber ich glaube, er hat zum Schluss einfach nicht mehr so viele Deutschlandkonzerte gegeben.
Naja, nachdem das nicht ausverkauft war, ist es offensichtlich, muss man auch ganz offen sagen, ist nicht mehr so richtig gelaufen für ihn. Ne? Das kannst du dir nicht eingestehen, aber es ist so. Ne?
Das kann auch sein. Aber tatsächlich ist das eben eine Konzerterfahrung, wo im Moment, keine Ahnung, Leute, die sagen, ich habe 20 Mal die Ärzte live gesehen, dann sage ich, ja, aber die Ärzte kann ich, wenn es irgendwann wieder möglich sein soll, kann ich wieder live sehen. Aber Prince kann eben nie jemand live sehen. Nie mehr. Und dadurch gewinnt dieses Konzert schlagartig an Wert und an Bedeutung, auch wenn Marius wahrscheinlich lieber auf dem Scorpions-Konzert damals gewesen wäre.
Ja, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel Leonard Cohen noch mal live gesehen und es ist schon eine gewisse Dankbarkeit, die man da fühlt, dass man so einen großartigen Musiker noch mal sehen durfte. Ja.
Genau. Hoffen wir aber trotzdem als Abschluss, dass die ganzen Stars und die Leute, die uns so viel Freude bereiten, noch lange leben und dass wir erst am Ende unseres Lebens zurückschauen können und müssen auf solche brillanten Momente. Ja.
Und dann wünsche ich allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Habt immer in Erinnerung, dass es dieser Tag war, an dem ihr diese Folge der Bamberger Psychokalypse das erste Mal gehört habt. Ja, lange bevor der große deutschlandweite, weltweite Erfolg gekommen ist. Also Fans der ersten Stunde. Und ich sage tschüss. Schreibt uns gerne kontakt@bamberger-psychokalypse.de. Ade.
Servus, ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.